Das gleiche in Grün Weekly am 23.01.2026. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Weekly. Moritz, wir haben keine Zeit, deswegen geben wir Gas. Was haben wir für ein Thema?
Ich habe was mitgebracht. Und zwar einen tiefen Blick in den Kopf von Logistik Deutschland. Vor einer Woche ist der Bericht zur Studie Trends und Strategien in Logistik und STM veröffentlicht worden. Eine Studie, die es so grundsätzlich schon mal seit 1988 gibt. Und da gibt es einen großen Block in der Studie zu Nachhaltigkeit. Und das interessiert uns natürlich. Und wie der Zufall so will, ist die Hauptautorin der Studie, Dr. Birgit von See, eine gute Freundin. Und da habe ich gedacht, lassen wir sie doch einfach selbst berichten, was sie gefunden hat. Der, das gleiche in grün Ü-Wagen, den haben wir abgestaubt, der steht zurzeit am Schwarzenberg Campus in Harburg. Und wir versuchen jetzt mal eine Verbindung herzustellen. Herzlich willkommen bei Weekly. Schön, dass du Zeit hast.
Ja, danke für die Einladung.
Trends und Strategien, was ist das? Gib uns mal eine Idee davon.
Trends und Strategien, das ist eine Studie, die von der Bundesvereinigung Logistik seit 1988 durchgeführt wird. Und seit 10 Jahren sind wir als Institut für Logistik und Unternehmensführung dabei und haben die wissenschaftliche Leitung und auch Durchführung dieser Studie. Und dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr haben wir das in Kooperation mit der Hochschule Heilbronn durchgeführt. Und diese Studie zeichnet ein umfassendes Bild über den Wirtschaftsbereich und die dient damit als Wegweiser für Logistik und Supply Chain Management Verantwortliche.
Und was sind so die ganz großen Themen, um die es da so geht?
Es geht natürlich erstmal um die Trends, die den Wirtschaftsbereich Logistik beschäftigen. Und in unserer Ausgabe machen wir dann immer noch eine Dreiteilung, beziehungsweise in dieser Ausgabe eine Dreiteilung in die Themenbereiche Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz.
Was ist denn dieses Jahr der wichtigste Trend?
Ja, bei der Frage nach dem wichtigsten Trend kann man das aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wenn man jetzt rein nach der Relevanz guckt, also wie relevant sind die Trends für die Unternehmen, dann sind die Top 3 Trends Cybersicherheit, Kostendruck und Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Das war auch schon vor 2 Jahren so. Wenn man jetzt aber guckt, wir haben auch abgefragt, inwiefern die Unternehmen in der Lage sind, sich diesen Trends anzupassen. Und wenn man jetzt mal guckt, wie ist die Relevanz und wie gut könnt ihr mit diesem Thema bereits umgehen, haben wir ein Gap gebildet, quasi wo der Bedarf, noch besser zu werden, am größten ist. Und da ist tatsächlich der Trend KI derjenige, der den größten Schmerz verursacht, weil eben die Relevanz deutlich größer ist als der Umsetzungsstand in den Unternehmen.
Wo taucht denn Nachhaltigkeit eigentlich da auf? Insbesondere jetzt im historischen Verlauf. Also war das vor 3 Jahren ein größeres Thema, als es heute der Fall ist?
Tatsächlich ist das so. Also Nachhaltigkeit ist in den letzten 2 Jahren deutlich von der Rangliste abgestiegen, also von Rang 7 auf Rang 16. Wir haben insgesamt 21 Trends abgefragt. Und wenn man jetzt mal auf den zeitlichen Verlauf guckt, dann war es tatsächlich so, dass die Relevanzbewertung zwischen 2016 und 2020 in Bezug auf den Nachhaltigkeitstrend besonders angestiegen ist. Also das war so die Zeit, wo es einen Nachhaltigkeitsaufschwung in dem Wirtschaftsbereich Logistik gab. Und dann gab es einen geringen Aufschwung bis 2023 und jetzt tatsächlich in den letzten 2 Jahren ist die Relevanzbewertung von den Unternehmen zurückgegangen. Also das wird als weniger wichtig beurteilt. Aktuell.
Gucken wir doch jetzt mal in Nachhaltigkeit selbst rein, weil in dem Studienbericht, das können wir ja schon mal sagen, den kann man sich auch angucken, ohne irgendwo seine E-Mail-Adresse einzugeben und dann genervt zu werden für die nächsten 500 Jahre. Das ist nicht der Fall. Man kann einfach draufdrücken, PDF ist da, zack. Und ein großer Block ist über Nachhaltigkeit. Was habt ihr da rausgefunden?
Ja, wir haben uns im Themenbereich Nachhaltigkeit unterschiedliche Also wir haben geguckt von der Strategie bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen, was sind die Herausforderungen, wer ist überhaupt verantwortlich dafür, nachhaltige Logistik zu gestalten. Und da ist die Frage, in welche Themenbereiche geht man rein? Beim Thema Strategie sehen wir beispielsweise, also ich hatte eingangs ja gesagt, dass wir so eine Dreiteilung gemacht haben. Wir nennen das Triple Transformation. Also die Unternehmen müssen sich transformieren im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz. Und da sehen wir tatsächlich im Quervergleich, dass das Thema Nachhaltigkeit auf der strategischen Ebene am stärksten in den Unternehmen verankert ist. Also ist der größte Anteil an Unternehmen, die tatsächlich sagt, wir gehen das Thema ganzheitlich an, um hier voranzukommen. Wenn wir jetzt dann zum Beispiel gucken auf das Thema, wir haben gefragt, sehen Sie Nachhaltigkeit für sich als Unternehmen als Wettbewerbsvorteil? Da sehen wir beispielsweise, in den letzten 2 Jahren ist der Anteil an Unternehmen, die sagen, für uns ist Nachhaltigkeit ein Wettbewerbsvorteil, ist tatsächlich gesunken.
Und jetzt hast du eben schon mal gesagt, ihr habt auch reingeguckt in, wer glaubt man denn, ist verantwortlich, das Thema zu treiben? Und ich kenne die Bilder ja, die finde ich spannend. Magst du dazu was erzählen? Wer ist denn so verantwortlich und wie hat sich das so entwickelt über die Zeit?
Also wir haben tatsächlich gefragt, einmal die Logistikdienstleister und die Verlader, da die Unterteilung, und haben gefragt, wie groß ist denn die Verantwortung bei den Logistikdienstleistern, bei den Verladern, bei den Endkunden und bei der Politik. Also das sind so die 4 Optionen. Und was wir da auch über die letzten jetzt ja schon 6 Jahre sehen, ist so eine Verantwortungsdiffusion. Also tendenziell sagen die Logistikdienstleister, das müssten doch eher die produzierenden Unternehmen machen und die Handelsunternehmen, und die Verlader sagen, na, das müssten doch die Logistikdienstleister in einem größeren Maß vorantreiben. Relativ spannend ist, dass in diesem Jahr die Verantwortung bei der Politik nicht mehr so stark gesehen wird wie noch in den letzten Ausgaben, und die Verantwortung dann tatsächlich eher bei den Verladern und den Logistikdienstleistern wahrgenommen wird.
Ein anderes Finding, was ich spannend fand, was ich gesehen habe, und wir können jetzt natürlich nur irgendwie einen Ausschnitt besprechen, aber ihr habt verglichen Nachfrage nach nachhaltigeren Transportlösungen, und zwar verglichen, was vorhergesagt war für 2025 und was man heute tatsächlich beobachtet. Magst du dazu was erzählen?
Ja, da haben wir tatsächlich auch wieder differenziert nach den Logistikdienstleistern und den Verladern. Wenn man sich beispielsweise jetzt mal die Perspektive der Logistikdienstleister anguckt, also wie oft erhaltet ihr Anfragen von Kunden, Transporte nachhaltiger zu organisieren, dann sagen ja 21,3%, dass sie häufig oder sehr häufig solche Anfragen bekommen. Zumindest gelegentlich oder eben häufig, sehr häufig sind es knapp über 50% der Unternehmen. Das ist der Wert von diesem Jahr. So, wenn man das jetzt mal spiegelt, du hast es schon gesagt, Moritz, zu der Prognose, die 2020 angestellt wurde für in 5 Jahren, dann war der Wert oder sollte der Wert liegen bei 57,5% im Vergleich zu 21,3%. Also diese Prognose haben wir bei weitem nicht erreicht. Jetzt haben wir dieses Mal natürlich auch wieder gefragt, wie sieht es denn in 5 Jahren aus? Und da sagen die Unternehmen letztendlich, ja, das sind 54,5%. Also diese Prognose, die wird eigentlich immer wieder um 5 Jahre weiter verschoben. Und der Fortschritt ist zwar da, aber er ist gering. Und was Ähnliches sehen wir, und das passt dann wieder zu diesem Thema Verantwortungsdiffusion so ein Stück weit, zu dem Thema der Bereitschaft der Kunden für Nachhaltigkeit dann auch überhaupt einen Aufpreis zu zahlen. Da ist es so, dass wir in diesem Jahr liegen wir bei 2% der Unternehmen, die sagen, sie sehen eine hohe Zahlungsbereitschaft oder eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft bei den Kunden für Nachhaltigkeit, einen Aufpreis zu zahlen. Da war die Prognose auch deutlich höher für dieses Jahr. Und die Prognose, die quasi sich dann anschließt für die nächsten 5 Jahre, wurde letztendlich auch verschoben in dem Maße, beziehungsweise an der Stelle auch runterkorrigiert. Also da ist so eine Ernüchterung eingetreten, dass die Unternehmen sagen, ja, okay, eigentlich gehen wir davon aus, dass das vielleicht besser werden wird, aber auch gar nicht in dem Maße, wie wir es ursprünglich erwartet hatten.
Und ist das Ganze nicht nur eine akademische Fingerübung, sondern ihr verwendet ja viel Energie darauf, dann auszuleiten, was heißt das jetzt eigentlich? Was nehme ich denn als Logistiker mit aus euren Ergebnissen?
Also erstmal hoffe ich, dass möglichst viele Logistiker sich die Zeit nehmen, den Bericht überhaupt zu lesen und dann dementsprechend auch das eigene Unternehmen so ein Stück weit zu benchmarken mit dem, was in der Studie rausgekommen ist, quasi sich einmal den Kompass zu stellen, wo stehen wir gerade, wo steht der Wirtschaftsbereich und was müssen wir an welchen Stellen tun, um hier letztendlich dann auch aufzuholen oder als Vorreiter unterwegs zu sein. Wir haben in jedem Abschnitt dieser drei großen Themenabschnitte haben wir auch einen kurzen Überblick zu dem Thema, was ist jetzt in dem Themenbereich zu tun, verfasst. Bei dem Thema Nachhaltigkeit ist es vor allen Dingen eben sich zu fragen, müssen wir unsere Strategie hier an dieser Stelle anpassen? Was tun wir aktuell und was müssten wir vielleicht auch tun? Gerade in Kombination der Ergebnisse, die wir auch im Bereich der Digitalisierung rausgefunden haben, da haben wir beispielsweise auch gefragt nach dem Datenaustausch zum Thema Nachhaltigkeitsdaten, welche Daten da ausgetauscht werden. Und Digitalisierung hat sich eben gezeigt, dass es ein ganz klarer Enabler ist, auch für Nachhaltigkeitsmaßnahmen, dass eben diese grundsätzliche Datenbasis eben auch da ist, um diese Nachhaltigkeitsinitiativen auszuleiten, zu bewerten und dann letztendlich auch umzusetzen. Und dann natürlich auch die große Fragestellung, die Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die jetzt umgesetzt werden. Als größte Herausforderung wird eben genannt, dieses Thema, der Kunde zahlt mir das nicht und ich habe eigentlich auch gar keine Budgets dafür, ist dann eben die Fragestellung, wie kann ich im Unternehmen solche Initiativen dann trotzdem umsetzen, indem ich gucke, wo ziele ich dann nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile tatsächlich und natürlich auch die sozialen Vorteile draus.
Du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass auf Kundenseite weniger gefragt wird nach nachhaltigen Transporten und dass der Kunde dafür nicht bezahlt und so weiter und so fort. Wie sieht es im Bereich von eben diesem Datenaustausch aus? Werden Spediteure öfter mittlerweile gefragt nach eben den Daten hinter dem Transport, also wie viel CO2 hat dieser Transport verursacht? Also ist auf der Ebene zumindest der Transparenz wegen und des Reportings wegen tatsächlich ein Anstieg zu sehen, dass da mehr Daten miteinander getauscht werden und ausgetauscht werden und auch natürlich erfasst werden?
Ja, also wie schon gesagt, wir haben für unterschiedliche Datentypen abgefragt, ob die Unternehmen diese Daten von ihren Partnern benötigen und ob sie die auch bekommen. Wir haben auch gefragt, ob sie bereit wären, diese zu teilen, wenn sie die noch nicht teilen. Aber grundsätzlich erstmal die Frage danach, ob sie die Daten benötigen. Und 85% der Unternehmen sagen, dass sie, 84% der Unternehmen sagen, dass sie Nachhaltigkeitsdaten von ihren Partnern benötigen. Das ist ein Plus von 9% im Vergleich zu vor 2 Jahren. Und wir sehen halt auch, dass nicht alle, die diese Daten auch benötigen würden, diese dann auch bekommen. Das heißt, da gibt es noch ein Gap von 23% der Unternehmen, die sagen, wir brauchen diese Daten eigentlich und wir bekommen sie aktuell noch nicht.
Sehr gut, dann ganz vielen Dank für den Einblick in die Findings. Wir verlinken das in den Shownotes. Auch der Link ist ziemlich einfach, ist bvl-trends.de und dann ist oben ein Button, da kann man draufdrücken, zack, PDF auf. Ein kleiner Realitätscheck auch. Bisschen ernüchternd, aber ein schöner Einblick. Ganz vielen Dank für den Überblick und dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe.
Ich habe ein Video mitgebracht, was natürlich auch in den Shownotes verlinkt wird, welches ich total interessant finde. Und es geht nur 3 Minuten, kann sich jeder mal gerne angucken. Der Titel des Videos ist Global Animal Movements Based on Movebank Data. Movebank ist eine kostenlose internationale Online-Plattform und Datenbank zur Erfassung, Verwaltung, Archivierung und Analyse von Tierbewegungsdaten. Sie wird von Max Planck Institute of Animal Behavior gemeinsam mit Partnern betrieben und wird weltweit für Forschungseinrichtungen, Naturschutzorganisationen und Behörden genutzt. Und wie der Titel wahrscheinlich schon verrät, zeigt das Video eine animierte Visualisierung weltweiter Tierbewegung. Die Daten stammen eben aus dieser Forschungsplattform Movebank, auf der Wissenschaftler Bewegungsdaten von Tieren sammeln, die mit GPS oder Satellitensendern ausgestattet sind. Und in dieser Animation sieht man Wanderungen und Bewegungsmuster von Tieren auf der ganzen Welt, verschiedene Tierarten, zum Beispiel Vögel, Meeressäuger, Landsäuger und wie Tiere sich über Kontinente, Ozeane und Jahreszeiten hinbewegen. Ziel dieses Videos ist es, zu verdeutlichen, wie vernetzt Tierbewegungen global sind, wie wichtig auch Tracking-Daten für Naturschutz und Forschung sind und wie menschliche Aktivitäten, Klimawandel oder Lebensräume diese Bewegungen beeinflussen können. Ich habe es bereits schon erwähnt, diese Daten werden genutzt, um Tierwanderungen und Bewegungsmuster besser zu verstehen und wichtige Lebensräume sowie Wanderrouten zu identifizieren. Beispielsweise fand ich herausstechend, wie viele Tiere die Route über die Türkei, Suezkanal nach Afrika nehmen. Diese Daten helfen beim Naturschutz, etwa bei der Planung von Schutzgebieten und zeigen, wie menschliche Einflüsse und der Klimawandel das Verhalten von Tieren verändern. Für die Logistik könnte das zum Beispiel genutzt werden. Das ist eine schöne Datenbank. Kann auch gerne mal auf die Internetseite von Movebank gehen, um zu sehen, oder wenn man einen Standort plant oder Routen plant, wo sind denn eigentlich die größten Tierbewegungen und zu welcher Jahreszeit sollten wir gegebenenfalls andere Routen halt irgendwie wählen oder einen anderen Standort planen, weil dort viele Wanderungen halt geschehen. Stichwort Biodiversität an der Stelle, wie man das in deine eigene Planung integrieren kann. Machen das viele? Ich glaube nein, aber es wäre eine Möglichkeit, sich zumindest mal diesem Thema zu nähern, meiner Meinung nach. Und ich habe es schon am Anfang gesagt, ich war in einem Mini-Rabbit-Hole, weil ich habe dann noch etwas weiteres gefunden, nämlich eine Karte auf Instagram. Eine Karte, die Reiserouten einer Handvoll Zugvögel illustriert. Und auch die Datenbasis dessen bildet eben genau der Datensatz der Internetseite Movebank. Und das ist auch ganz interessant zu sehen, wie die Vögel halt über Europa nach Afrika gelangen, weil sie nutzen auch weitestgehend eben den Suezkanal, was ich total interessant finde, und fliegen nicht einfach übers Meer oder so. Das kann man sich auch mal gerne angucken. Diese Karten sind alle verfügbar. Wir teilen die in den Shownotes. Ich finde das hochinteressant. Natürlich wissen wir alle, Wanderrouten von Tieren, dass sie halt existieren, aber wir wissen nicht wo. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass das mittlerweile dokumentiert ist. Das ist mein Video der Woche.
Und dann habe ich noch eine kurze Meldung mitgebracht zum Thema Battery Swap beim E-LKW. Das ist ein Thema, das nicht viel besprochen wird in Deutschland, ist so mein Gefühl. Und ganz ehrlich, ich habe mich da auch noch nicht eingehend mit beschäftigt bisher und da keine stabile, fundierte Meinung zu. Müsste man vielleicht mal nachholen, aber ich wollte es einfach mal teilen. Was ich gesehen habe, ist, in China wird das schon gemacht. Ich habe ein Video gefunden, also in den Shownotes verlinkt, von einer Station, so einer Battery-Swap-Station in einem Gewerbegebiet. Und da geht es um Zementmischer, die elektrisch fahren und eben die Batterie in so einem recht übersichtlichen Konstrukt gewechselt bekommen. Die fahren unter so einen Kran und erhebt dann ganz ähnlich wie bei der Entladung von einem Container an der Kaikante so ein großes Batteriepaket hinter der Fahrerkabine weg und tauscht es gegen ein geladenes Batteriepaket aus. Das Ganze dauert so 2-3 Minuten und dann ist der LKW wieder auf der Straße. China Resources ist das Unternehmen, um das hier geht. Das soll, wenn ich es richtig verstanden habe, auch kein Pilot mehr sein, sondern eine von vielen existierenden operierenden Anlagen. Es gibt auch noch eine neuere Generation, die eine hydraulische Lösung nutzt, statt dieser Krankonstruktion. Da geht es dann wohl nochmal schneller. Bei Zementmischern geht es natürlich eher so um regionale Verkehre von Fahrzeugen. Die sind abends wahrscheinlich ohnehin auf diesem Hof zurück. Da ist Battery Swap organisatorisch sicher einfacher umsetzbar, aber auch die Vorteile finde ich zumindest nicht super offensichtlich. Aber ich habe das, wie gesagt, auch noch nicht so vollständig durchdrungen. Das gleiche Prinzip wird aber auch im Fernverkehr angewendet. Am 23. Dezember letzten Jahres hat CATL eine 1250 Kilometer lange Strecke auf der Relation Shanghai-Chengdu eröffnet, die eben mit mehreren dieser Batteriewechselstationen ausgestattet ist. Das erfordert natürlich noch ein anderes organisatorisches Modell. Da können Nutzer Batteriemodule reservieren und dann entscheiden, wie viel sie eigentlich wo tauschen wollen. Und das soll mit 95% der Modelle in China kompatibel sein, so wird berichtet. Ich finde es total interessant und frage mich eben, ob und wer da für andere Märkte eigentlich drüber nachdenkt, ob das überhaupt sinnvoll ist und so weiter. Ich weiß es nicht. Beobachten wir mal weiter und besprechen das dann vielleicht mal detaillierter. Aber das einfach nur mal so als, guck mal, was auf der anderen Seite der Welt passiert.
Das war's auch schon in dieser Woche mit der Folge Weekly. Dienstag kommt eine neue Folge mit einem Interviewgast. Seid also gespannt und hört rein.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag, jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgeg.show. Bis nächste Woche.